Die Öffentlich-Rechtlichen probieren sich an animierter Sitcom. Aber ist Friedefeld das deutsche Springfield? Oder müssen die Macher nochmal zurück an den Zeichentisch?
Badabinch, der Serienpodcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Badabinch-Folge, in der wir über Friedefeld reden wollen. Wir, das sind ich, Mel, und mir gegenüber sitzt Simon.
Hallo. Die einzigen, die sich bereit erklärt haben, diese Serie gucken zu wollen.
Ja, ich habe an dich gedacht, weil der Zeichenstil erinnert ja schon an sowas wie Rick and Morty.
Ich liebe animierte Serien. Also Adult Comedy, wenn sie gezeichnet ist, finde ich vor allen Dingen toll, weil man da so viele Möglichkeiten hat, im Schnitt durch die Animation so Punchline-Gags einfach vom Timing zu perfektionieren. Ja. Deswegen mag ich das. Du kannst in 20 Minuten kannst du eine A-Story, eine B-Story und noch irgendwie vielleicht ein bisschen extra drumherum erzählen. Und für mich ist das perfekte Format, die Länge, die Art, wie es produziert wird. Ich rede jetzt nicht nur von Friedefeld, sondern von dem Genre an sich. Rick Morty ist natürlich so ein bisschen mein Lieblingsding, aber ich gucke halt wirklich echt viel. Also nur so als Vergleich, was zum Beispiel was mir gefällt neben Rick Morty, war jetzt auch Solar Opposites. Da gibt's ein paar gute Folgen und auch eine gute B-Story mit den Leuten in der Wand. Dann gibt's vor allen Dingen, Inside Job ist leider abgesetzt worden. Also ich sag das jetzt nur, um zu zeigen, dass ich selbst diese Sachen, die dann einmal kommen, eine Staffel, ich gucke die dann trotzdem, auch wenn die dann abgesetzt wird oder so. Und ich muss sagen, Inside Job zum Beispiel ist auch ganz gut geworden. Und irgendwie ist das im Moment mein Lieblingsgenre eben aus den Gründen, die ich genannt habe, weil es komprimierte Storylines bietet. Und ich brauche keine 90-Minuten-Stories mehr, die dann eh nur aufgeblasen sind, sondern ich habe das gern komprimiert wirklich auf diese, wir haben ja keine Zeit, Art, dass man einfach, okay, hier Setup, hier ist ein Gag, hier ist noch irgendwas, worüber du nachdenken kannst mit deinen Reddit-Freunden in der nächsten Woche und dann geht's irgendwie weiter. Ja. Und das finde ich irgendwie schön. Andere lassen sich zu viel Zeit, finde ich.
Ich finde auch an dem Genre vor allem schön, dass es im Gegensatz zu einer normalen Sitcom halt einfach viel abgedrehter sein kann, dadurch, dass es eben gezeichnet ist. Es hat gar nicht diese Limitationen, die eine Realserie hat. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat aus diesem Genre, ist zum Beispiel BoJack Horseman.
Ja, das ist natürlich der King. Also das habe ich jetzt nicht genannt, weil es schon so alt ist, aber das ist der, mir fällt nichts Besseres ein.
Das könnte ich immer wieder einfach gucken.
Genau, da muss man fast fragen. Ich meine, es ist offensichtlich eine Zeichentrickserie für Erwachsene, aber das ist eigentlich schon fast mehr als das. Also das würde ich schon gar nicht nur als einfach so Entertainment sehen. Das war schon, das hat schon wirklich zum Nachdenken angeregt.
Ja,
Und fast geholfen, so typische Lebensfragen zu beantworten. Ne? Das ist schon wirklich gut gewesen. Wahnsinn. Also sowas kommt alle 5 Jahre mal.
Ja. Ist dir sowas wichtig? Also dass solche Fragen irgendwie größere Themen aufgemacht werden in solchen Serien?
Also bei BoJack Horseman finde ich es perfekt, weil da geht es ja wirklich nur um dieses Schwermütige, um dieses Melancholische, um dieses korrupte System Hollywood und was es aus Menschen oder Pferden macht. Witzig fand ich die Serie jetzt gar nicht so. Also die ist keine Haha, ist keine Rick and Morty.
Ja, stimmt.
Das ist aber ein geiles Setup. Ach, ich lach mich kaputt. Sondern es ist so, okay, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, ob er jemals sein Leben auf die Reihe kriegt. Und alle 4 Hufe auf die Straße. Also ich kann auch dann sowas gucken, wenn es, also das ist ja das Besondere, finde ich, an der Reihe, dass es so dramatisch ist und man so an den Charakteren interessiert ist, obwohl es einfach gezeichnete Tiere sind. Das haben die schon gut gemacht. Aber es ist für mich nicht die klassische Comedy-Serie. Also Rick and Morty ist für mich so ganz klassische Comedy.
Aber auch da werden solche Themen aufgemacht.
Ja, das sind die heutigen, hast absolut recht, die heutigen Serien sind, wie ich finde, so ein bisschen, die bieten ein bisschen was von allem. Auch so ein bisschen Zeitgeist und Popkultur und du hast so ein Setup an Leuten, die immer wieder ein neues Thema beackern. Das kann man schon machen. Also es machen ja alle Serien irgendwie schon lange, ne, wenn sie es gut machen.
Ja, also der Vorreiter ist ja, wie im Intro schon angesprochen, so Simpsons.
Ja, klar.
South Park.
Ich finde, es hat viel von South Park auch, ja. Aber also Simpsons, South Park, was ich noch gut finde, was immer noch läuft, auch wenn es nicht mehr top ist, ist Family Guy. Was besser ist als Family Guy, ist American Dad, was aber nicht so viele gucken. Es gab ja noch andere Sachen, Cleveland Show, so die ganzen McFarlane-Geschichten, die aber auch irgendwann ausgefisselt sind, so. Alles auch ein bisschen so Special Interest. Man könnte sogar sagen, das ist auch Special Interest, weil ich meine, wie viele deutsche animierte Serien haben wir?
Da kommen wir eben zum Punkt, ne? Das ist laut eigener Aussage die erste deutsche Animated Sitcom.
Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das stimmt. Ich glaube das, weil ich wüsste auch nicht was, aber es kann eigentlich nicht stimmen. Wir haben doch bestimmt auch vorher schon mal was versucht. Wir haben damals eine deutsche Version von Al Bundy bekommen. Mit exakt denselben Dialogen, mit exakt demselben Drehbuch, nur auf schlecht Deutsch eingedeutscht. Also ich meine nicht das Original Al Bundy, ich meine Jupp Strunk oder wie er hieß. Die haben ja damals, du bist zu jung.
Ich überlege gerade, ob ich zu jung dafür bin.
Es ist so, ich erkläre es kurz einmal. Ja. Also, weil das ist wirklich weird. Das gab es seitdem auch nie wieder. Das ist so typisch deutsch, finde ich. Und zwar war damals Al Bundy, also Schreckende Familie, und Wer ist hier der Boss, lief im Doppelpack, war super populär. Ja,
das habe ich geguckt damals.
Genau.
Ich weiß, ich war sehr jung, als ich das geguckt habe.
Und als das so seinen Peak hatte, es waren ja so 4-5 Jahre, und irgendwo dazwischen haben sie überlegt, okay, wir machen einfach... Und das ist so frech. Wir machen einfach eine deutsche Version von Schrecknet Familie, die direkt danach läuft, die aber genau dieselben Drehbücher benutzt. Und das war echt hart. Also weil du hast wirklich dieselben Gags gehabt, nur noch schlechter. Also überhaupt nicht lustig, mit deutschen Schauspielern, die absolut inkompetent waren. Und einfach das alles auch produziert auf so eine deutsche, bäuerlich-bürgerliche Art, dass das einfach so von vorne bis hinten gefailt ist. Und das haben sie halt für beide Reihen gemacht. Also die haben beide Reihen nochmal eingedeutscht.
Ja.
Und eine davon, also diese Wer ist hier der Boss, hat länger überlebt. Da ist so eine richtige Sache draus geworden. Aber diese Al Bundy-Nummer werde ich nie vergessen. Das war für mich war das ein bisschen der Todesstoß für deutsche Comedy, weil ich dachte, ey, wenn ihr das nötig habt, dann braucht man euch eigentlich nicht an der Comedy-Front so. Und ich muss seitdem... habe ich wenig gesehen, was mich vom Gegenteil überzeugt hat. Es gibt Sachen, Deutsche können lustig sein, aber es ist schon echt, du musst es ein bisschen suchen.
Aber dann lass uns doch jetzt mal drüber reden, ob Friedefeld das in ihrer Sparte in irgendeiner Art besser gemacht hat als deutsche Variante. Ich würde vielleicht an dieser Stelle einmal eine ganz kleine Zusammenfassung geben von dieser Serie. Ich stütze mich hier so ein bisschen auf die offizielle Beschreibung in der ARD-Mediathek, weil da findet ihr die nämlich. Es sind insgesamt 10 Folgen, so ungefähr 25 Minuten. Und genau, es geht um die drei halben Drillinge, heißen sie, Barbie, Paul und Ludwig. Und die sind geboren von drei verschiedenen Frauen am selben Tag, die durch den Vater unfreiwillig gleichzeitig gezeugt wurden oder zumindest ähnlich im Zeitraum gezeugt wurden, dass die Geburt auf denselben Tag gefallen ist.
Ja, es ist ein komisches Konstrukt irgendwie, was auch einmal erklärt wird. Oder ich mag es, wie es im Intro erklärt wird.
Ja.
Das ist übrigens ein ganz gutes Intro, finde ich
Intro
ganz gut.
Ist schön, ja.
Die Musik nervt mich, aber ansonsten ist es ein schönes Intro. Muss man ja heutzutage auch mal irgendwo ein bisschen, gehört ja auch mit dazu. Ne? Manche Intros gewinnen Preise und das fand ich auch ganz okay. Es erklärt die Geschichte, aber es ist halt wirklich ein geschaffenes Konstrukt, um diese drei Leute zu haben, die eigentlich niemals miteinander zu tun haben würden.
Genau.
Und die auf Probleme zu setzen.
Ja, und diese drei Leute sind Paul. Er wird hier genannt König der Prokrastination. Der nimmt sich täglich neue Sachen vor, will sein Leben auf die Reihe kriegen, aber immer funkt ihm was dazwischen.
Das sind wir alle, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen der
Paul
Stellvertreter.
Sind wir alle.
Ja. Na doch, dieses Prokrastinieren kennen wir, glaube ich, auch alle.
Ja.
Frage ist, ob es wirklich schlimm ist, ob es nicht einfach angenehm ist, in einer derart wirtschaftlichen, anstrengenden Welt einfach nur zu chillen. Mhm. Er macht ja eigentlich das Richtige, finde ich immer.
Ja.
Aber er ist offensichtlich unglücklich. Er sieht eigentlich immer, und das macht mich auch echt, das hat mich genervt, der sieht immer müde aus, der sieht immer
grummelig aus. Ja, aber an der Animation liegt das, ne? Dass die Augen auch so ein bisschen zu sind.
Er hat so ein schiefes Auge auch, was so immer müde aussieht. Das
und
ist
auch seine Körperhaltung so schluffig.
Ja, ach, man möchte ihm echt die ganze Zeit auf den Rücken hauen irgendwie. Und sagen, komm, mach mal was, Junge. Aber so, er ist so der Lappen.
Genau, und dann haben wir noch Barbie, die zielstrebige Top-Managerin. Und hier wird sie beschrieben als jemand, der deutlich mehr Eier in der Hose hat als Paul.
Ja, sie ist auf jeden Fall die klassische Boss-Lady oder wie man das nennt. So.
Sehr übertrieben dargestellt, finde ich aber auch. Also allein schon diese Beschreibung zu sagen, sie hat mehr Eier in der Hose. Also das ist auch schon ein bisschen so aus der Zeit gefallen, finde ich, sowas über Frauen zu sagen, die emanzipiert sind.
Ich meine, man muss sagen, sie ist in dem Falle vielleicht gar nicht unbedingt jetzt so klassisch emanzipiert. Sie ist einfach mega Psycho. Sie ist der klassische CEO-Psycho. Ja. Geld über alles, Macht über alles. Ihr ist eigentlich ihr Produkt egal. Die Leute sind ihr egal. Sie legt alles flach. Sie bumst alles weg, was irgendwie... Ich weiß gar nicht, ob Mann, Frau, ob da noch ein Unterschied ist. Aber
nur Frauen.
Nur Frauen. Weil es hätte mich nicht mal gewundert, wenn sie einfach alles nimmt. Einfach nur, weil das für sie so eine Machtsache ist.
Aber das ist auch ein wiederkehrender Gag, dass ihr Vater ihr immer wieder Männer andrehen möchte.
Ja.
Und sie dann doch sehr allergisch darauf reagiert.
Stimmt schon, jetzt wo du es sagst. Aber es sind so die klassischen Sachen eigentlich. Also da ist wenig, bei den Figuren ist wenig Neues dabei, was man jetzt nicht schon irgendwie mal gesehen hat.
Also wir haben natürlich noch den dritten Drilling, den wir jetzt fast auch so ein bisschen vergessen hätten. Weil er auch, ich finde, relativ egal ist irgendwie. Also das ist,
findest du, ja?
Ja, also es ist Ludwig, der hier als Lebenskünstler beschrieben wird, der die Arbeit scheut wie der Teufel das Weihwasser.
Ja, den kennen wir auch alle.
Ja, aber ich finde halt, seine Storyline, also jeder hat ja so seine eigenen Ziele in dieser Serie, ne? Also die die Barbie möchte eben diesen Konzern wieder an die Spitze bringen, beziehungsweise halt den daraus resultierenden Profit für sich holen. Dann möchte Paul seine verflossene Liebe Berthe zurückgewinnen. Zeitweise versucht er, über sie hinwegzukommen, dann will er sie aber doch wieder zurückhaben. Also es geht bei ihm sehr viel um dieses Liebesthema. Und dann ist da halt noch Ludwig. Und was will der eigentlich?
Ja, also er ist für mich das verkannte Genie, oder zumindest denkt er, wäre eins. Ja. Ich meine, in der ersten Folge geht es darum, dass er die Weltformel erfindet und dann weiß er nicht, wohin damit, er will die an die Leute bringen und dann geht er zu einem Trap-Musiker, weil das gerade die coole Musikrichtung ist. Er ist 15 und noch in der Schule und dann machen die zusammen einen Song, der die Weltformel...
Und er redet auch immer so viel Trap-Musik.
Ich muss sagen, den Gag, also es gibt immer wieder so Gags, wo ich sage, ja, da verstehe ich so, wo es herkam, und ich muss sagen, ist auch lustig. Ist nicht so brüllerlustig, aber da musste ich schon schmunzeln, wenn der immer in dieser Autotune-Stimme redet. Ja. War schon okay, aber also es ist so ein bisschen... Sie haben oft eine schöne Idee, aber sie führen es irgendwie nicht so richtig bis zum Ende aus, sondern sie deuten es so an und dann reicht das denen schon. Das war auch so ein Beispiel. Weil da waren gute Ideen schon in der ersten Folge, fand ich, waren gute Ideen, aber irgendwie für mich hat keine gezündet. Und irgendwie kriegen sie es auch nicht so richtig hin, mir die Figuren sympathisch oder in irgendeiner Form so, dass ich interessiert bin, zu präsentieren.
Ich hatte das Gefühl, dass die eben alle so... ein Character-Trait haben, was im Vordergrund steht.
Total flach, ja.
Und ja, flach sind.
Sie ist so, ich finde die CEO ist noch am schlimmsten, weil die hat irgendwie gar nichts, außer dass sie halt irgendwie halt quasi alles Negative mag. Mhm. Also so, es gibt so die eine Folge, wo sie dann so Bumfights, der Penner, für die wiederum Ludwig verantwortlich ist, ist eine lange Geschichte, aber die Penner haben so ein Gleichgewicht der Kräfte und dann geht das, gerät das außer Trab, das Gleichgewicht und dann genau. Und dann sieht sie diese Bumfights, was auch wieder so ein Ding ist, weil das Thema ist so alt. Also dieses Bumfight-Thema ist 10 Jahre alt. So. Das dann nochmal irgendwie hervorzuholen, finde ich ein bisschen komisch. Aber sie entdeckt dann quasi, dass sie doch Leben in sich hat, weil sie das plötzlich interessant findet. Dann versucht sie, diese Bumfights immer krasser zu machen. Das ist auch an sich eine interessante Idee, aber es wird bei ihr halt nicht für keinen Gag benutzt, sondern du siehst sie halt dann immer wieder, wie sie irgendwie noch was Krasseres braucht und das auch ständig selbst, also sie monologisiert das die ganze Zeit. Ist alles so ein bisschen sehr einfach. Also es ist wirklich sehr einfach erzählt, die ganzen Geschichten.
Ja.
Da ist keinerlei, das sind keine echten Menschen, das sind Karikaturen. Sie haben so ihr eines Trait und führen das halt immer wieder aus.
Und da findet auch sehr wenig Charakterentwicklung statt, finde ich. Also es gibt so Momente, wo ich denke, hier wäre eine Chance gewesen für eine Charakterentwicklung. Also zum Beispiel, bleiben wir mal bei der Bosslady Barbie. Sie ist auf einer Hochzeit und da denkt man ganz kurz, naja, vielleicht findet hier ihre Charakterentwicklung statt, vielleicht entscheidet sie sich dann doch irgendwie in irgendeiner Form für Liebe, für eine Familie zu gründen. Was aber auch wiederum, wenn sie es gemacht hätten, auch kritikwürdig gewesen wäre, weil dann wäre es so ein bisschen unpassend gewesen für den Charakter. Dann wäre es ja aus dem Nichts gekommen.
Ja, also was muss verdient sein? Charakterentwicklung muss man sich verdienen. Der Charakter muss sich das verdienen durch Leid, durch Zeit, durch viele Fehler. Das kannst du nicht einfach so entscheiden.
Ja.
Haben sie in dem Fall ja auch nicht, weil sie genießt es einfach, die Ehen von anderen zu zerstören. Das ist so, das meine ich so. Sie ist halt so, es ist ein Cartoon, sie ist cartoonböse, aber also keine Ahnung, selbst weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein Bösewicht aus Donald Duck oder so ein, aber selbst die haben mehr Tiefe oft, ne?
Ja.
Für ihren, also die haben mehr Gründe, warum sie was machen. Und bei ihr ist es so diffus. Sie ist einfach machtgeil und ist so das Klischee einer machtgeilen Frau an der Spitze, aber letztendlich, da hättest du jeden hinsetzen können und es wäre genau dasselbe.
Und gleichzeitig sind die Sachen, die sie ja macht, um an diese Macht zu kommen, wie du gerade schon sagst, sie ist eigentlich richtig böse.
Aber gerne das wird, böse, ja.
Genau, aber das kommt irgendwie dann im Laufe der Serie auch gar nicht so sehr durch, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Macher wollten nicht, dass wir sie wirklich hassen.
Ey, das ist ein sehr guter Punkt, den du da bringst. Das habe ich mir auch mehrfach mich gefragt, wie sie eigentlich wollen, dass man auf diese Serie reagiert, weil diese CEO ist offensichtlich komplett psychopathisch, soll ja auch für das Böse stehen, ist dieser Burns in diesem Kosmos. Yeah. Es muss ja einen Antagonisten geben. Aber dadurch, dass die ja in der Familie leben und vor allen Dingen Paul ja auch dann, der ist so Werbetexter wohl gewesen und offensichtlich der einzige Werbetexter in dieser ganzen Welt, weil immer wieder muss er irgendwie für sie, obwohl er es gar nicht will, irgendeine Werbung machen, die dann erfolgreich wird. Er hasst das dann, weil er will nicht helfen, aber so.
Aber wir machen es dann trotzdem.
Es ist dieselbe Dynamik.
Ganz komische Familiendynamik, ja.
Und ich glaube, das hängt alles damit zusammen. Also die streiten sich dann auch nie wirklich, obwohl sie so diametral voneinander entfernt sind, was so ihre Wünsche angeht. Es ist ein bisschen komisch. Ich meine, ich finde das nicht so schlimm, weil sie ja eben eine Familie sind, aber da ist null Gespräche untereinander gefühlt. Also so die fahren alle ihren eigenen Film und interessieren sich eigentlich. Es gibt ganz viele Szenen, wo sie zu dritt in einem Raum sind und reden, aber jeder redet über seinen Shit.
Stimmt, ja.
Und dann, aber wenn du Glück hast, ist quasi das, was einer gesagt hat, bringt bei der anderen nochmal irgendwie eine Erinnerung oder irgendeine Idee.
Genau.
Aber im Grunde reden sie alle nur über ihren Ego-Shit.
Es wird auch nie wirklich etabliert, warum die eigentlich überhaupt so eng miteinander sind.
Ja, es ergibt gar keinen Sinn.
Warum hilft Paul Barbie die ganze Zeit? Warum darf Ludwig bei Paul wohnen? Die sind ja alle offensichtlich von drei verschiedenen Müttern geboren worden. Diese Mütter sieht man auch kein einziges Mal in der ganzen Serie. Also die spielen gar keine Rolle. Wie haben die zueinander gefunden? Und welche Bindung gibt es da? Also welchen Anreiz sollten sie haben, sich zu helfen, außer dass sie zufällig den gleichen abwesenden Vater haben?
Ja, es ist
so, die haben auch keine Gemeinsamkeiten, ne? Keine gemeinsamen Interessen, keine gemeinsamen Ideale.
Sie hassen den Vater alle zusammen. Ja, das ist das Einzige, was sie verbindet. Die Mütter sind tatsächlich, ich habe mir gedacht, na gut, die heben sie sich vielleicht auf für einzelne Episoden mit den jeweiligen Müttern. Kann ich mir vorstellen, da hast du dann quasi drei potenzielle Figuren, die noch rein können. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz smart, weil du brauchst ja echt viele Figuren und drei Mütter ist auf jeden Fall besser als eine in so einer Serie, weil da kannst du viel mitmachen. Rick Morty ist hier ein gutes Beispiel, da gibt es auch mittlerweile zwei Mütter, also
stimmt,
so die Space Beth und
genau,
die normal. Das ist irgendwie cool, wenn du so verschiedene Varianten durchspielen kannst, finde ich schon. Aber es hat für mich auch da, ich fühle da einfach nichts bei diesen Figuren. Auch so, wenn die dann zusammenleben oder ich glaube, dass sie alle Paul ja eigentlich nur ausnutzen. Er ist halt der Typ, der ausgenutzt wird. So,
genau.
Ludwig wohnt bei ihm kostenlos und frisst und raucht ihm die Bude zu, als er seinen Let's Rauch macht. Was ich übrigens, Let's Smoke oder so, weil ich eine gute Idee fand. Das war auch ein Gag. Den haben sie dann irgendwie, das war ein guter Gag, so auf dem Papier ist das ein lustiger Witz. Aber dann haben sie da nichts gemacht. Dann ist der da einfach 30 Minuten lang.
Ja, es macht einen Livestream, für Leute, die irgendwie
aufhören zu rauchen.
Genau, die das sehen wollen, dass er und spenden ihm dann Geld dafür, dass er raucht im Livestream.
Und das ist an sich eine gute Idee, weißt du? Also das kann man schon, das sieht man, wenn man so ein bisschen in dem Bereich arbeitet, so da ist was drin, Futter, da kannst du was machen. Aber wie sie es dann machen, irgendwie zu lang, zu gequält, nicht wirklich gut und auch nicht wirklich so als Story so richtig eingebettet. Das ist einfach irgendwie so ein Fremdkörper. Ja, und das ist generell mein Problem. Die haben immer so ihre, wie ich meinte, die reden miteinander, aber nicht wirklich miteinander. So ist es auch bei den Stories. Die haben ihre A, B und dann teilweise C Stories, was
und
schon
D
zu viel ist.
Und
das
E
auch noch,
und
ja.
F und G. Pro
zu
Folge
ja.
werden so viele Themen abgehandelt.
Zu viele.
Also wirklich, das ist auch teilweise Sachen, die eben nicht mehr aktuell sind. Und ich habe mir mal ein paar Sachen mitgeschrieben. die ist nicht vollständig wahrscheinlich, aber die ist schon so einfach unfassbar lang.
Ja.
Soll ich mal einfach vorlesen?
Ja, hau raus.
Verschwörungstheorien. NFTs, Chatbots und KI, der Algorithmus von so Streamingdiensten, Greenwashing, E-Scooter, selbstfahrende Autos, Umweltdemonstration, Veganismus, dann Livestreaming, Streamingplattformen, Lieferdienste, Influencer, Conventions, Selbstfindung, Billig-Airlines, Umweltschäden, Lithium und CO2, Feminismus, Polyamorie, Arbeitsrecht in Billiglohnländern, problematische Parteien.
Hier, wie heißt die nochmal? Nicht Loser. Fool-Partei, die gegen alles ist. Das fand ich irgendwie, ist eine schöne Idee. Da habe ich auch meinen ersten Lacher gehabt.
Mhm. Also, die ist gegen Abtreibung, Kippers, Kopftücher, Reiche, Arme, gutes Klima, schlechtes Klima, Klimakleber, Frauenquote und den Fleischersatz.
Ja, aber du hast vergessen, dass dann Break ist, wo man
eine
unbestimmte
Minuten später,
Zeit,
ja.
Genau. Also die sind gegen eine Menge.
Ja, ich habe noch mehr Themen. Drohnen, Paartherapie, digitale Therapie, Digital Detoxing, Rebranding von großen Unternehmen, Trash-TV, unbezahlte Tech-Jobs, Zwangsgebühren, Subunternehmer der Post und generell so Paketzustellung. Blackfacing, Modetrends, Online-Poker, Ballerspiele kommen auch vor. Sie spielen das Spiel Don't Call Me, I'm on Duty.
Ja,
das war
ja
auch ein bisschen witzig.
Das fand ich ganz gut. Da ist nämlich Ludwig, der ist ja Pazifist und der wirft dann vor dem Feind immer seine Waffe weg und versucht, diesen Pazifismus unter die Gamer zu bringen. Was auch wieder eine gute Idee ist, die nicht gut umgesetzt wird. Das ist so traurig teilweise.
Ein paar habe ich noch. Waffenlieferung, 100 Milliarden an die Bundeswehr. Cultural Appropriation, Gentrifizierung und nochmal Trinkgeld.
Das sind schon, also das, ich weiß nicht, ob es die erste Folge alles war, aber das sind auf jeden Fall die ersten paar Folgen, ja.
Ja,
Also, wie viel hast du denn geguckt, wenn ich fragen darf?
Nee, ich habe alles geschaut.
Du hast auch noch alle, weil ja. Ich habe gestern noch die 9., glaube ich, die 8. war die Weihnachtsfolge, die 9. gesehen. Und dann habe ich I called it quits.
Ja, ich habe heute Morgen zu Ende geschaut.
Ja, also dann hast du noch mehr Sachen gesehen und noch mehr Themen.
Ja.
Aber ich hatte dann echt auch genug. Weird war auch, dass da eine Weihnachtsfolge dabei war.
Ja, aber das ist ja wiederum witzig, weil das so ein typisches Sitcom-Ding ist. Jede Sitcom hat eine Weihnachtsfolge. Ja. Haben wir ja sogar hier bei Bada Binge mal eine ganze Folge über Weihnachtsfolgen geredet. Ja, war witzig, dass es sie gab, aber so richtig weihnachtlich war sie auch wieder nicht.
Es ging da auch wieder nur. Es ging halt um die Paketlieferanten und die Post und die armen Schweine, die Pakete ausliefern müssen.
Sie reißen diese ganzen Themen an. Aber sie gehen dadurch auf keins tief genug ein, meiner Meinung nach. Also Hauptsache ganz viel und ganz schnell und alles reingepackt, aber nichts davon wird so wirklich behandelt. Und auch eine Sache, die mich gestört hat, die sind nie so richtig kritisch. Also als ob sie einmal alles kritisieren wollen, aber bloß nicht zu sehr, weil damit könnten wir ja dann doch jemandem auf die Füße treten.
Das ist ein gutes Beispiel. Da wollte ich vorhin schon drüber reden bei dem veganen Ding, weil sie haben in den ersten 3 Folgen so ganz viele veganen Witze, die sind aber total zahm, so wie die erste Welle der veganen Witze vor 5 oder 10 Jahren. So ungefähr auf dem Niveau, also total, da lachst du nicht, weil sie sind nicht hart genug zu lachen und sie sind aber, du hast sie schon 1 Million Mal gehört und denkst, okay, jetzt so kommt dir nochmal so ein veganer Witz. Ich meine, ich fand die jetzt auch nie wirklich witzig, aber man kann da sicher ein Setup machen, was funktioniert. Nur in dem Fall machen sie es einfach nicht. Und
genau.
Was ist jetzt eigentlich genau euer Thema? Wollt ihr jetzt einfach nur alles, wie du meinst, so eine Checkliste abhaken und alles reinbringen? Weil ihr redet ja auch nicht wirklich drüber. Und wie du meinst, es gibt keine... South Park macht das ja, Rick and Morty macht das auch. Eigentlich alle Serien, die so mehrere Personen haben, die handeln, macht das ja, dass man ein Problem von mehreren Perspektiven beobachtet. Du hast dann, der Morty sieht's immer anders als Rick und bei South Park hast du halt immer die verschiedenen Charaktere, die auch mit diesem Problem unterschiedlich umgehen. Und bei Friedfeld ist es irgendwie nicht tief genug und einfach quasi das erste Klischee, was der 50-jährigen Hausfrau in den Kopf fällt zu einem Thema, NFTs, habe ich doch mal was gehört, ist doch alles das und das und das, das kommt dann auch. Also du hast diese Schuhe zum Beispiel, das ist auch wieder eine gute Idee, die aber auch so mega peinlich und cringe umgesetzt wurde. Er will dann, sie sind im Metaverse und er will diesen Schuh-NFT und dann trägt er aber dann nur im Metaverse und... Erst dann hält er auch noch so. Und sowas ärgert mich zum Beispiel. Also es ist so eine, da fehlt das völlige Verständnis für die Technik dahinter, das ist okay. Aber wenn dann gesagt wird, so, ja, wenn Paul halt so der CEO-Schwester halt erzählt, sie will was von ihm und er sagt so, alles, was mich interessiert, ist die NFT-Schuhe und Krypto ist nicht, da könnt ihr Geld ja gar nicht reinkommen, da kannst du mir gar nichts versprechen, weil das ist von euch weg, das ist für uns Volk und trotzdem irgendwie hat sie die Macht und gibt ihm diese Schuhe.
Ja,
und
genau.
Ich denke so, ja, okay, das ist so diese Illusion, so die Reichen können alles, aber es ist so irgendwie dann... Weiß nicht, bring die Technik doch nicht rein, wenn du sie nicht verstehst. So, das ist alles, was ich dazu sage. Das ist irgendwie bescheuert. Das ist einfach, du hast offensichtlich die Technik nicht verstanden, dann mach doch nichts drüber. Aber sie wollten diese NFT-Gags halt machen. Aber wie gesagt, da rieche ich mir jetzt vielleicht als jemand, der sich ein bisschen mehr darüber damit auskennt, darüber auf. Ist auch okay.
Aber da gibt's ja genug. Also das machen sie aber eigentlich bei jedem Thema.
Das ist nämlich ein Beispiel nur. Ja. Genau, die machen das bei allem so oberflächlich. Die kratzen gerade mal so die erste Schicht ab. Sie haben ja dieses E-Auto-Ding, das Giesel, das ist dieser Autokonzern, das ist ja quasi eine Autostadt, weil dieser Giesel-Konzern ist wohl der größte Konzern und alle arbeiten da gefühlt. Und dann haben sie ja, dann ist klar, dass Giesel natürlich keinen Bock hat auf E-Autos, weil das ist ja alles Quatsch, aber dann fangen sie dann doch an, weil die Leute das wollen und dann.
Ja,
müssen,
genau, Greenwashing halt.
Genau, das klassische Greenwashing, wobei sie machen es ja trotzdem. Also irgendjemand meint auch, naja, aber wenn es aus Versehen dann tatsächlich auch die Werte hat, die wir wollen, dann haben wir ja gemacht, was sie wollen, so ungefähr.
Ja,
und
das,
also wollen wir das wirklich machen? Wollen wir wirklich ihnen geben, was sie wollen? Und dann haben sie diesen Park, den sie dann zu einer E-Ladesäule irgendwie umbauen.
Ja, genau.
Was zu einem lustigen Gag führt, finde ich, wo die Möwen zurückkommen aus dem Süden und so, oh, wie geil, Alter, wir haben voll den Sommer und jetzt wieder ins scheiß Friedefeld. Naja, gut, hängen mal ein bisschen im Park ab und dann sehen sie so, dass das nur noch so eine Baustelle. Irgendwie, da musste ich kurz schmunzeln, weil es irgendwie so, ich mag auch diese Anfänge, die sie manchmal haben. So jede Folge fängt mit einem kleinen Gag an, so ein Cold Open, wenn du willst.
Ja, so, genau, so, aber auch Sitcom-typisch, ne?
Genau.
Wo so auch ein bisschen etabliert wird, was so ungefähr Thema der Folge sein wird.
Das stimmt schon, aber die klappen halt auch nicht immer. Also, da kann man manchmal mal schmunzeln, aber es ist schon traurig, wenn so der eine Knaller-Gag, mit dem du die Reihe startest oder die Folge, wenn der schon nicht zündet, ist es echt schwierig, weil der muss knallen, sonst, was machen wir hier? So, ja. Warum soll ich mit Sand gucken?
Genau, das ist das Ding. Ich habe nämlich auch, genau wie du, öfter mal geschmunzelt, selten bis eigentlich fast gar nicht laut gelacht und das über 10 Folgen hinweg.
Also das ist echt krass.
Genau, es gibt diese guten Gags dazwischen. Es gibt das, was funktioniert, aber es ist leider zu wenig dafür, dass man sich dann dafür 10 Folgen anguckt.
Das ist es. Das muss man sich ja immer auch vor Augen führen, dass man da eine Menge Zeit investiert.
Ja.
10 Folgen, eine Folge geht 25 Minuten, ne? Da bist du auf jeden Fall bei 4 Stunden oder so. Ja, 4 Stunden, 3 Lacher. Das ist nicht mal einer pro Stunde. Also mein erster Lacher, also ist ja nicht so, als ob man das jetzt verlangt bei solchen Serien, dass man da jetzt schallend lacht, aber man sollte ein gutes Gefühl dabei haben und das mit so einem inneren Grinsen zumindest genießen und nicht die ganze Zeit so.
Ich habe mit einem inneren Cringe das geguckt.
Ja, das ist es. Der innere Cringe war bei mir auch viel stärker und die ganze Zeit versuche ich so, okay, aber jetzt reg dich ab, Simon, jetzt reg dich nicht über den schlechten Gag von eben auf, sondern folge weiter der Story. Und dann einmal, wie gesagt, der erste Lacher, und ich weiß noch genau, weil das, wie gesagt, so lange gedauert hat, dass die 6. Folge dann da übernimmt die CEO, also Barbie übernimmt dann durch eine lange Geschichte, irgendwann übernimmt sie quasi diese Stadt und dann ist es so eine Leni Riefenstahl-Nazi-Momentaufnahme, wo auch diese klassischen Bilder aus Triumph des Willens oder so mit diesen riesigen Armeen, die da stehen, und du kennst ja dieses kleine Kaff, und es ist so dieses Kaff mit seinen komischen Autos und so, simuliert das dann. Und dann hast du so Jets, und ich habe so lachen müssen.
Ich wusste, dass du darauf hinaus willst.
Ordnen sich so an und du siehst, okay, ein Jet nur noch und dann ist es ein Hakenkreuz. Und dann machst du so ihr Radio und meinst, ja, 3 Jets sind irgendwie falsch, und dann wird daraus das G, also das Giesel. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht der mega Brüller-Gag, aber so, du siehst halt, das Hakenkreuz ist schon fertig, nur ein Jet kommt so ganz langsam, kommt er so an die richtige Position. Yeah. Und kurz vorher brechen sie diesen Gag halt ab, und da musste ich echt lachen. Weil das mit diesem Leni Riefenstahl vorher ist halt so geil aufgebaut, dass das echt funktioniert hat. Und das kriegen die sonst nie
hin. Ja, und ich finde nämlich auch, dass das eine der besten oder die beste Folge ist.
Ja,
du hast es mir auch geschrieben. Als du es mir geschrieben hast, hatte ich sie noch nicht gesehen. Und dann habe ich, als ich sie geguckt habe, so ein bisschen versucht auch drauf zu gucken, warum fand Simon jetzt, dass das die beste Folge war. Und ich verstehe es. Also zum einen, weil es wird halt auch diese Fool-Partei etabliert, die eben, wie gesagt, gegen alles ist. Und das ziehen die halt wirklich durch bis zu diesem Hakenkreuz-Symbol eben. Und da wird endlich mal eine Kritik ein bisschen durchgezogen an etwas.
Ja, und aber auch schön inszeniert. Also nicht einfach nur gesagt, das sind aber auch dumme Nazis, ihr seid ja blöd, wenn ihr das wählt, sondern irgendwie halt lustig inszeniert. Wie gesagt, diese Leni Riefenstahl-Nummer, es ist jeder rafft, was gemeint ist, aber es ist auch cool gemacht irgendwie.
Und ganz am Ende löst sich diese Partei ja auf, und dann sieht man, wie die Parteimitglieder, einfach in normalen Jobs arbeiten.
Ja,
und das ist ja wirklich
so.
Du weißt nicht, ob der Typ, mit dem du im Alltag irgendwie interagierst, eigentlich so ein Nazi-Arschloch ist.
Ob der dir so einen kleinen Hakenkreuzkäse auf dein Brot legt.
Ja.
Es ist so dieses, okay, wir sind Essential Workers und wir mögen euch nicht so ungefähr. Also das war eine schöne Folge.
Ich fand aber auch, dass die Folge das erste Mal so ein bisschen sich getraut hat, mehr zu machen, so ein bisschen verrückter zu sein.
Ja.
Weil du hast da halt diesen Giesel-Konzern und die Barbie an der Spitze, die aber auf einmal die Macht über diese Stadt an sich reißt. Dann tritt die Stadt aus der EU aus. Die Folge heißt
Friede-Fexit?
Ja, genau. Ja. Und das ist ein bisschen abgedrehter mal. Also ich finde nämlich, dass die anderen Folgen alle sehr zahm sind.
Ja.
Und auch sehr in realistischen Bahnen agieren, also Sachen, die wirklich passieren können. Es ist selten, dass mal etwas ausgespielt wird, was es so in einer Realserie nicht geben könnte.
Das ist genau das. Die Folge zeigt eigentlich, was bei den anderen Folgen nicht so klappt. Und jemand, dem ich das erzählt habe, meinte, ja, warum ist dann die 6. Folge nicht die erste? Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste, ne? dass der Ersteindruck gut ist. Weil niemand hält bis zur 6. durch, das behaupte ich mal. Die meisten hören auf bei der 3. oder so, wenn dann immer noch nichts kam. Aber
das ist so eine schöne Ironie in dieser Folge, die sich dem Macher vielleicht bewusst sind. Am Ende der Folge unterhalten sich 2 Charaktere über eine andere Show und sagen, die zieht ab Folge 8 richtig an.
Ja, das kann gut sein. Ne, ich glaube, also von der Produktion sowas ist es echt schwer. Also so, ich habe da mega Respekt vor, ich würde es auch nicht besser können. Wir haben ja selbst auch hier schon animierte Erwachsenen-Zeichentrickserien versucht, und das ist wirklich schwer, Timing, der Schnitt, die Vertonung, was machst du zuerst? Du musst es schreiben, vertonst es dann, machst es gleichzeitig mit der Grafik, also was, damit das alles passt, ne, Betonung, Timing und so und natürlich die Animation auch, musst du so viel immer wieder revisiten und neu machen, wenn du es nicht schon perfekt kannst, dass das eine echte harte Arbeit ist. Und insofern glaube ich, dass die selbst wissen, na okay, scheiße, die ersten haben wir irgendwie verkackt. Aber ab der 6., 7, so ab da wird es vielleicht lustiger. Ich glaube schon, dass denen das auch bewusst ist. Weil es ist, wie gesagt, schwer. Ich würde gar nicht sagen, dass das irgendjemand, den ich kenne, besser kann. Nur man hat halt die amerikanischen Produktionen als Vergleich und die können es halt einfach.
Und das ist das Ding. Es tut mir schon fast leid, dass wir so sehr kritisch sind hier. Ja. Weil klar, wenn wir über eine amerikanische Produktion hier sprechen, dann können wir da so viel drüber, keine Ahnung, meckern, wie wir wollen. Das hören die nie. Hier besteht die Chance, dass hier vielleicht jemand zuhört, der daran gearbeitet hat. Und in dem Fall tut es mir fast leid, weil natürlich finde ich es grundlegend erstmal toll, dass das gemacht wird. Und ich habe mich ja auch eingangs total auf diese Serie gefreut. Und ich finde, dass die auch eine sehr tolle Farbe ins Öffentlich-Rechtliche bringt. Also sowas gibt es da ja sonst nicht. Und ich möchte mehr davon. Und ich möchte eigentlich eher hierdurch anregen, macht mehr, traut euch mehr und gebt uns mehr von dem.
Absolut. Das ist ein bisschen das Problem, weil wir alle wollen eigentlich sowas haben, gerade von den Öffentlich-Rechtlichen, für die wir ja auch alle zahlen. Und das ist ja irgendwie, klar, wir sind jetzt nicht Zielgruppe von der ARD, ist doch eine andere Zielgruppe, aber dass das da läuft, ist ja fast schon edgy. Also ist ja wirklich, muss man ja auch mal respektieren, dass das eigentlich selten vorkommt. Ja, deswegen, ich hätte mir lieber gewünscht, dass es fast bei ZDF oder so ist, weil man da vielleicht noch ein bisschen mehr Freiheiten gehabt hätte beim Schreiben oder so. Ja. Da muss man vielleicht nicht jedes Thema für alte Menschen erklären, sage ich jetzt mal. Aber die Frage ist, wie viel, also meine Mutter würde das jetzt eh nicht gucken. Also wie viele von der Zielgruppe gucken das überhaupt und wie viele sind so Leute wie wir, die darauf aufmerksam werden und sagen, okay, ich gehe mal auf ARD Mediathek und guck's mir an.
Das ist das Ding, ich glaube, dass wir eher die Zielgruppe auch sind. Also so wie ich ältere Mitbürger, Mitbürgerinnen einschätze, sind die allein schon von der Tatsache, dass es etwas Animiertes ist, abgeschreckt. So, das ist ja für Kinder.
Genau.
Das ist ja der erste Eindruck.
Das kannst du den meisten älteren Menschen heute auch nicht mehr beibringen, dass es halt nicht so ist.
Also und dann den Sprung in die Mediathek eben zu schaffen, wo man es gucken kann. Also ich weiß nicht, es wird mit Sicherheit, ich glaube, es muss sogar irgendwann einen Ausstrahlungstermin für sowas geben. Also es ist ja vom ARD und BR-Fernsehen. Ich weiß nicht, wann es dann irgendwann mal lief, aber schlussendlich werden die meisten Leute es eben in der Mediathek gucken. Aber wer geht in die Mediathek? Wer guckt da Sachen?
Ja, das ist lustig, weil du hast mir gesagt, ey, guck dir das an und so. Und ich hatte die Nachricht irgendwo weiter oben und wusste nicht mehr genau, wo ich es finde. Und dann habe ich einfach selbst gesucht und dachte so, okay, Netflix? Nee. Amazon? Nee. Disney? Und dann habe ich dich nochmal gefragt und habe dann gesehen, ach nee, du meintest ARD Mediathek. Das wäre wirklich die allerletzte Plattform, auf der ich gesucht hätte.
Also ich habe mal in die ARD-ZDF-Online-Studie von letztem Jahr reingeguckt und die Mediathek-Nutzung ist tatsächlich in unserer Altersklasse am höchsten. Also genau,
weil wir uns damit auskennen. Ja.
Genau, ja.
Ich wäre einfach nie auf die Idee gekommen, dass eine animierte Zeichentrickserie bei ARD läuft. Das ist so das ist für mich immer noch schwer zu verstehen.
Ich habe mal mir ein Interview angehört von den Machern mit dem Telestammtisch, kleiner Shoutout. Und zwar haben die gesagt, die haben schon vor 9 Jahren wohl diese Idee dazu gehabt.
Das erklärt viel. Also, erklärt teilweise die etwas angestaubten Gags einfach. Ja.
Und haben dann halt daran angefangen zu arbeiten, so erstmal zu zweit und haben sich dann ein Produktionsstudio gesucht dafür und dann zusammen mit der Produktionsstudio eben jemanden, der das haben möchte. Und die haben gesagt, die hätten das an jeden verkauft, unter der Prämisse, dass da eben nicht so viel dran geändert werden darf. Also dadurch wissen wir im Zweifel auch, dass jetzt wohl, nachdem dann die Öffentlich-Rechtlichen den Zuschlag bekommen haben, wohl auch nicht mehr viel dran geschraubt haben können. Also man kann jetzt nicht sagen, naja, es ist vielleicht zu zahm, weil es bei den Öffentlich-Rechtlichen läuft. Diese Argumentation würde halt nicht ziehen.
Das ist aber sehr interessant auch, dass du das nochmal in Erfahrung gebracht hast, weil ich mich das auch gefragt habe. Ich dachte, dass bei den ÖRs dann wahrscheinlich zu viel reingeredet wurde, Gags abgeflacht wurden. Jetzt ohne, dass ich das kritisiere, weil meine Erfahrung ist, vor allen Dingen mit Öffentlich-Rechtlichen, dass die da sehr drüber gucken, dass die gerade, wir haben ja auch bei Game One, bei MTV am Anfang, haben die alles neu, zerschnitten, neu gemacht. Man muss sich das erarbeiten, dass die, das vertraut wird. In dem Fall frage ich mich eben, vielleicht waren die schon fertig, die Sachen, so zum Großteil, oder, weil ich kann mir einfach schwer vorstellen, dass irgendein Intendant nicht seine Griffel da noch reinhängt, einfach weil das deren Jobprofil ist ja auch, ja. Und sich die Sachen anzugucken und gegebenenfalls Änderungen. Also wenn die das geschafft haben, Respekt allein dafür, das ist die eigentliche Leistung, meiner Ansicht nach. Ja. Aber ich mir fällt es schwer, das zu glauben, aber ich glaube es jetzt einfach mal. Aber mein erster Gedanke war, naja, wundert mich nicht, das wurde garantiert 100-mal redigiert, bis quasi nichts mehr übrig bleibt. Aber wenn das nicht so ist, gut, aber damit machen sich die Macher natürlich auch sehr angreifbar.
Ja, stimmt.
Hast du nicht mehr so diese Möglichkeit, es abwiegeln zu können auf den großen Vater ARD oder Mutter, das Mutterschiff.
Ich habe in dem Interview auch was über die Animation und über die Synchronisation gehört. Vielleicht wollen wir darüber einfach jetzt mal
an dieser
Stelle reden.
Ja, also du weißt ja offensichtlich ganz viel. Hau raus.
Und zwar haben sie gesagt, dass sie die Charaktere selber entworfen haben und das dann eben an ein Animationsteam gegeben haben, die dann die Animation gemacht haben. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, wie gefällt dir denn überhaupt dieser Stil?
Weiß
also es
nicht.
Ist dieses absichtlich schlecht gezeichnete, ne?
Ich weiß, was du meinst, aber es ist halt ein Style. Also
ja,
ich weiß
also
gar nicht, ob ich
den,
das schlecht finde.
Nee, ich finde den gut. Also ich finde den Style, den es ja jetzt auch in vielen verschiedenen von diesen animierten Sitcoms gibt.
Ja, den teilen sich viele. Ja.
Genau, den teilen sich viele. Dieses absichtlich nicht polierte, nicht sauber animierte, das gefällt mir eigentlich.
Ist auch, ich meine, es hat bei South Park ja schon funktioniert ab der ersten. Ich meine, es ist besser animiert als South Park, aber die frühen South Park waren ja wirklich nur Scherenschnitt.
Ja.
Und das hat ja gezeigt, dass es gar nicht unbedingt auf die Animation ankommt, wenn die Story und die Stimmen und die Gags gut sind. Aber ich fand die Animation an sich und die Zeichenstile und so fand ich persönlich jetzt okay. Es hat mich jetzt gar nicht, ich habe da jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht. Also es hat mich nicht gestört. Was ja auch gut ist. Also manchmal stört einen ja auch ein Zeichentrickstil. Man muss, ich meine, BoJack Horseman ist ja auch so ein Ding, was vielleicht jetzt nicht jedem gefällt, so weil es eher so weird wirkt, so abstrakt. Und aber wenn man sich die Zeit nimmt, kommt man da ja wunderbar rein in die Welt. Und so ähnlich ist da auch. Also
ich habe dann auch in diesem Interview gelesen, dass sie das auch nach amerikanischem Vorbild, dass sie das auch so gemacht haben, dass sie das erst haben synchronisieren lassen, sogar auf Englisch. Und das dann an die Artists gegeben haben, die es animieren, weil die wohl auch nicht unbedingt alle Deutsch gesprochen haben, wenn ich das richtig verstanden habe in dem Interview. Und dann ist quasi die erste Version war eine englische Version, wonach eben auch dann die Lippenbewegungen animiert sind. Natürlich fällt das jetzt nicht auf, weil die eben so minimal sind, die Lippenbewegungen. Ja. Ne? Und dann wurde es erst, als es dann quasi animiert war, auf Deutsch synchronisiert.
Das ist auch eine super interessante Info, weil das viel klärt von Fragen, die ich mir gestellt habe beim Gucken, weil es wirkt auch so, als wäre das nicht die Hauptsprache Deutsch, obwohl ja gesagt wird, es ist eine deutsche Serie, dann hast du oft englische Hintergründe, also du hast Texte. Sie haben aber auch deutsche Texte, das ist das Coole. Du merkst auch deutsche Texte, alles was größer ist, was relevant ist, das ist dann ein deutscher Text, damit das halt eine deutsche Serie bleiben kann. Aber ich finde, du merkst es auch an den, also es gibt diese eine Bundeswehrfolge, wo sie bei der Bundeswehr sind, wo keine Kohle ist. Da könnte man fast sagen, ja, das ist schon relativ deutsch. Das wirkt schon so, als hätten sie sich an diese deutschen Situationen der Bundeswehr angepasst. Aber ich habe da nochmal drüber nachgedacht und mir nochmal genauer angeguckt und gedacht, nee, eigentlich haben die das so gemacht, dass das mit jedem europäischen Land funktionieren würde. Also es ist immer, wenn es nicht gerade die Amis sind, hast du immer zu wenig Militär. Und vor allen Dingen ist ja auch keiner aktiv im Krieg, die chillen alle rum. Also so, ich meine damit, die haben was geschaffen, was theoretisch auch Französisch hätte sein können, Italienisch. Und das stört mich ein bisschen, weil sie es dann vermarkten als deutsche Serie und man aber merkt, dass da eigentlich ganz wenig überhaupt deutsche Themen drin sind, ist so meine Meinung. Ich habe wenig, also okay, Giesel, diese Autonummer,
genau.
Das ist deutsch, es gibt einmal ein Biergag.
Ich hatte schon das Gefühl, dass das deutsche Themen behandelt, aber jetzt, wo du sagst, naja, es hätte auch französisch sein können oder vielleicht ist es dann eher, sind es dann eher europäische Themen.
Das
darauf
meine ich,
würde
ja.
ich mich irgendwie einigen können.
Es ist
aber
kein
das,
amerikanisches
genau.
Thema. Also, das sind nicht die klassischen Ami-Themen.
Finde also, ich aber wiederum ein Vorteil von dieser Serie da, was halt ein super großes Potenzial auch gehabt hätte, eben uns diese Themen mal zu präsentieren, die wir eben nicht in den Ami-Sitcoms sehen.
Ja, genau. Aber die gibt's ja nicht. Das ist es ja. Sie ersetzen das ja durch gar nichts. Also sie nehmen was raus und führen aber nichts rein. Du hast, wie gesagt, du hast so, ja, diese Bundeswehrfolge, du hast so viele Möglichkeiten, selbst wenn du sagst, wir machen sie jetzt nur europäisch, oder in diesem Mikrokosmos Friedefeld, kannst du ja wirklich alles machen eigentlich. Sie machen ja den Brexit auch. Also irgendwie kommen sie einfach nicht den extra Schritt raus. Sie wagen nichts und kriegen deswegen auch nichts. Das ist schon echt, finde ich, bezeichnend, dass mir am besten gefällt, was sie mit den Slogans für diese Giesel-Autofirma gemacht haben. We car, we can, oder was war, mehr Auto, Wagen. Also, das sind so, also ich bin mir nicht sicher, ob aber so in diese Richtung gehen die. Und da hast du immer wieder mal einen neuen Slogan. Und ich muss jedes Mal wieder schmunzeln, weil ich denke, ja, okay, die sind irgendwie lustig. Aber es ist schon schade, wenn das alles ist so. Wenn das quasi so ein kurzer, eingedeutschter Autogag ist, dann quasi das Highlight einer Folge. Und eine Sache, ich bin ja dann echt, wie gesagt, ich bin dann jemand, ich drücke auch mal Pause, wenn ich sehe, okay, hier habt ihr jetzt eine Möglichkeit, Gags zu machen. Habt ihr die genutzt? Und es gab Momente, wo ich extrem enttäuscht war. Eins ist, wo sie, ich glaube, die zweite Folge oder so, wo sie auf dieser Nerdmesse sind, wo so Fantasy und so typische,
genau, diese Convention, ja.
typische Convention, typische Settings, der ganze Kram, alle Gags, schon tausendmal da gewesen. Und dann hast du einen Moment, wo ich glaube, so ein Papierflieger, ich weiß es nicht, ist auch egal, der wird verfolgt von der Kamera, wie er über dieses Messegelände fliegt. Und ich sag's dir, guck dir das mal an. Du hast so viele Möglichkeiten für Gags, weil du hast ein riesiges Feld. Du kannst überall Stände hinbauen. Da ein Gag,
ja.
da ein Gag. Da ist
dann
noch was Lustiges.
Passiert irgendwas Kleines da unten in der Ecke. Ja.
Und du hast null. Du hast keinen einzigen Schriftgag. Du hast drei schriftlich beschriebene Stände mit Witzen, die du aber vorher schon in dem ganzen Setup siehst. Und es ist so fucking, wenn jetzt jemand zuhört, das ist für mich der Beweis, dass ihr zu faul wart. Ihr habt, nein, es ist so, wenn du Comedy machen willst, dann nutzt du jede Gelegenheit. Dann, wenn du so ein Bild hast, was für 10 Sekunden zu sehen ist, wo du ein riesiges Areal hast, keine amerikanische Zeichentrickserie würde diese Chance ungenutzt liegen lassen und da keine Gags machen. Dass ihr da keine macht, zeigt, dass ihr keine witzigen Sachen habt. Und das ist ja generell das Problem in dieser Comedy-Serie, dass ihr keine fucking Comedy habt.
Ja.
Und ganz egal, ob dir als welche zuhören oder so, sorry, ich habe ja bis Folge 9 geguckt und ich würde sogar die nächste Staffel auch nochmal gucken. Aber entweder ihr schafft gute gesellschaftliche Diskussionen, wo man das Gefühl hat, da reibt man sich auch dran, da ist irgendwie, da werden auch mal verschiedene Positionen auch mal ein bisschen edgy erklärt oder zumindest definiert. Oder ihr macht gute Witze.
Ja.
Aber keins von beidem
genau.
ist einfach kompletter Fail.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich möchte eigentlich eine zweite Staffel.
Ja, warum nicht?
Ich möchte aber, dass sie in dieser zweiten Staffel den Leuten auf die Füße treten. Ich möchte, dass sie kritischer sind und dass sie sich trauen, vielleicht auch den einen oder anderen zu verärgern mit irgendeiner Kritik, weil das ist im Moment einfach nicht der Fall und sie sind einfach so ein bisschen zu zurückhaltend mit allem. Und da kommen wir aber zu meiner nächsten Frage. Was sollen sie denn in der zweiten Staffel noch alles reinpacken? Es ist ja schon alles in einer Staffel reingequetscht.
Das ist wahr. Sie haben einmal wirklich alles, den ganzen Abwasch gemacht.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man jetzt vielleicht, wo man auch weiß, okay, es ist eine Serie, die spielt in Deutschland, jetzt ist ja quasi alles final, also die ersten Folgen, vielleicht waren die da schon halb fertig und wussten alles noch nicht, wo es hingeht. Jetzt aber wissen sie, wo es hingeht, jetzt haben sie die Figuren etabliert. Ich finde, solche Folgen wie die 6. Folge zeigen, dass man da durchaus auch, wenn so Animation zusammenarbeitet mit dem Story-Autor, dass da schon was Gutes bei rumkommen kann. Deswegen habe ich noch Hoffnung für die 2., aber sie müssen sich, glaube ich, von diesem Chaos, dieses komische Chaos in jeder Folge, müssen sich so verabschieden, weil, wie du gesagt hast, A, B, C, D, E-Stories, das ist, die meisten guten Serien haben maximal 2.
Ja.
Und meistens ist es sogar so, dass sie auf der Meta-Ebene noch sagen, oh, heute hatten wir kaum Zeit für die B-Story oder so. Ne? Es ist wirklich, weil wenn du eine Geschichte gut erzählen willst, brauchst du halt einfach auch Zeit. Und die nehmen sich die Zeit nicht. Und dann funktioniert es auch nicht.
Es ist aber auch ganz oft so bei Serien im Allgemeinen, dass immer in der für die erste Staffel ganz oft sehr viel Zeit da ist und in der man sich auch sehr viel Zeit nehmen kann für Dinge. Und wenn dann aber eine zweite Staffel gegreenlightet wird, dass dann deutlich weniger Zeit ist. Und das ist in den meisten Fällen...
Für die Produktion meinst du jetzt, ne?
Genau, ja, ja. Für die Produktion. Das ist das in den meisten Fällen ein Nachteil, weil man dann das Gefühl hat, na, hier wurde sich nicht so viel Zeit gelassen, dann eben in der zweiten Staffel, um verschiedene Sachen irgendwie nochmal ordentlich auszuerzählen. Hier könnte es ein Vorteil sein, weil man dann eben auch schneller auf aktuellere Themen reagieren muss.
Theoretisch gibt es ja jeden Monat einen neuen Aufreger. Klar, man kann nicht wie South Park so direkt drauf eingehen, weil man gar nicht die Produktionskapazitäten hat. Aber wenn es mal wirklich eine Serie schaffen würde, aktuellere Themen des Quartals auch nur zu nehmen, das wäre schon ein großer Vorteil. Ich zweifle noch daran, weil ich glaube, die Produktionszyklen sind einfach anders.
Ja.
Aber mal gucken, ich meine...
Auch vielleicht das Geld, was dahinter steckt, was in solche Sachen gesteckt wird. Also man muss ja jetzt auch erstmal abwarten, wie dann der Erfolg davon ist.
Ja, ich glaube nicht gut. Ja. Ich glaube nicht, dass das... Also ich wüsste nicht, wie es ein Erfolg werden soll.
Mm.
Das, wenn ich die Öffentlich-Rechtlichen kenne, versenden sie das dann eh um 11.30 Uhr oder 2.30 Uhr morgens oder so. Also das wird keiner sehen, de facto. Schade, aber also irgendwie auch verständlich, aber irgendwie schade, weil ich mir, wie gesagt, schon wünschen würde, dass die eine Chance kriegen, das weiterzumachen.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen die Serie empfehlen soll, weil wir wollen ja eigentlich, dass dann vielleicht mehr Geld in sowas so generell gesteckt wird, aber irgendwie...
Ich kann es auch nicht empfehlen. Ich kann auch nur sagen, wenn ihr Interesse daran habt. Also es ist ja interessant tatsächlich aus einer Mediensicht, so diese Serie mal anzugucken. Das ist ja eigentlich eher eine unschuldige, kleine Serie, die Potenzial hat, die Figuren hat, die etabliert sind, wo man durchaus, wenn man da so ein bisschen tweakt, noch einiges rausholen kann. Ich glaube, die brauchen jemanden, vielleicht einen amerikanischen Animationsspezialisten, der vor allen Dingen, und das ist nämlich wirklich, ich habe da auch immer drauf geachtet, eine große Kritik von mir, der vor allen Dingen auf die Animation und das Timing achtet und die Soundeffekte. Die haben wirklich Momente, wo, also da ist quasi der Gag vorgeschrieben. Du siehst schon, da kommt jetzt der Gag und du wartest eigentlich nur auf das passende Geräusch, was dann auch saftig diesem Gag quasi den Punkt setzt. Und dann kommt ein Geräusch, was total scheiße ist. Also so, was einfach nicht funktioniert. Oder das Timing ist falsch oder die Animation. Es gibt so eine Szene, vielleicht erinnerst du dich, auch quasi der Cold Open. Es ist mega heiß, ist wohl das Setting so. Katze und Hund begegnen sich auf einer Straße. Und dann hast du so eine Western-Situation mit so ui, ui, ui. Und du denkst, die greifen sich gleich an. Aber dann plumpsen sie einfach, weil es so heiß ist, so auf dem Boden und krachen zusammen. Und das ist schon, ist ein okay Gag, weil du hast eine Vorbereitung, du erwartest was. Diese Erwartung wird dann zerbrochen. Da kann man schon irgendwie sagen, das ist ein Gag, den jemand geschrieben hat, aber die Geräusche und die Animation lassen diesen Gag so komplett verpuffen. Und das würde halt bei einem Rick Morty nicht passieren. Das würde bei so vielen anderen Serien auch nicht passieren. Da muss man einfach, finde ich, dann nochmal ran und sagen, okay, auf der Audioebene funktioniert es nicht. Also das klingt jetzt vielleicht banal,
ja,
aber
weiß,
das sind diese kleinen Details.
Ja, das sind so, das sind
wenn
so
jemand fällt, muss es gut klatschen,
genau.
Nicht einfach nur püff.
Ja.
So. Das, und das haben die zu oft.
Ja.
Da frage ich mich, wisst ihr denn, dass das ein Gag sein soll? Oder habt ihr einfach gedacht, naja, der fällt, also mache ich jetzt so ein Fallgeräusch. Sondern es muss dann natürlich so klatschen.
Ja.
Weil das ist natürlich total wichtig. Wir sind ja audiovisuelle Wesen. So. Das löst ja was aus, wenn du was Lustiges hörst.
Mir ist noch aufgefallen, bei den bei der Synchro, dass es eine... Also generell, wenn sie Englisch reden, in der deutschen
komisch Version,
die reden ganz komisch Englisch.
Ja, wie so ein Autoübersetzer, hast du gesagt.
Ja,
aber so wirkt's auch.
Ja, genau. Und auch irgendwie in einer Szene wirkt es so, als ob sie in die Synchro so reingecuttet haben und so zwei Takes zusammengeschnitten haben. Man hört es so ein bisschen. Und was in der Qualitätskontrolle eigentlich nicht hätte durchgehen dürfen, ist ein Anschlussfehler in der Folge, wo sich Paul als Vegan Woman Man verkleidet.
Das ja. Ist auch wieder so. Auch wieder so, wieder dieser Vegan Witz. Ey Leute, das ist sowas von out.
Also er ist Vegan Woman Man und hat eine Maske auf und rettet seine verflossene Bärte und zieht die Maske ab und gibt ihr Preis. Er ist der Retter. Und dann wird er aber in der nächsten Szene...
Er rettet
Szene,
sie von der Kehrmaschine,
ja, genau,
die noch 100 Meter... Auch der Gag, 100 Mal schon
genau,
da gewesen.
Und er wird dann aber in der nächsten Szene fast von dieser Kehrmaschine überfahren. Man sieht die Perspektive der Kehrmaschine, die auf ihn drauf zufährt. Und da hat er die Maske wieder an.
Ah, okay.
Ja, und dann in der nächsten Szene hat er sie wieder aus.
Als er gerettet wird von Captain Deutschland?
Ja, hat er sie wieder aus, ja.
Ey, eins noch. Ich muss so lachen. Ich finde den Namen Captain Deutschland so lustig. Ja. Ich fand das so geil, als wir auf dieser Comic-Convention sind. Dann, da ist da Captain Deutschland. Ich denke so, okay, endlich hast du mal einen Gag.
Stimmt,
Superhelden
ja.
kombiniert mit Deutschland. Okay, ja. Was kann Captain Deutschland? Was ist genau?
Ja.
Und nix.
Ja.
Kein einziger Gag. Der Gag ist, ja, ich habe die Farben von Deutschland.
Ja.
Okay, geil. Kommt da noch was? Nein. Später treffen sie ihn wieder, weil der ist dann plötzlich der Nachbar und der neue Freund seiner Freundin. Auch an sich lustig, aber auch da wieder kein einziger Gag. Was wollt ihr denn?
Ja.
Also warum macht ihr das dann? Also weil Captain Deutschland war, finde ich, eine super Idee, aber ich glaube, die haben deswegen keine deutsch-spezifischen Gags damit gemacht, weil sie eben nicht wussten, ob es Captain Deutschland ist oder Captain France oder Captain Italy, weil die haben einfach das nicht gewusst.
Hm, ja,
die haben es produziert, um es irgendwo zu verkaufen.
Stimmt.
Deswegen ist das komplett, das ist wie so eine Blaupause, das ist wie so ein Knetding, wo du alles draus machen kannst. So, ist ja okay. Wie gesagt, ich werde mich darüber jetzt nicht auf, weil das sind Produktionsprobleme, auf die wir auch stoßen würden, wenn wir versuchen würden, was zu verkaufen. Hm, deswegen ist es blöd, sich darüber aufzuregen. Aber Mann, bitte in der nächsten Staffel auch mal Witze über Deutschland.
Ja.
Auch wirklich, bitte hört auf, Gags zu klauen. Weil das wird weltweit ungern gesehen und Meerjungfrau-Mann ist derselbe Gag. Die haben noch ein, zwei andere Gags, die sie 1:1 geklaut haben. Also ich weiß gerade nicht mehr welche, aber ich weiß noch, dass ich empört war und dachte, ey, okay, das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich diesen Gag gesehen habe, aber es ist genau derselbe Witz. Du kannst keine Witze klauen. Das macht man einfach nicht.
Es sind aber auch viele.
Du musst da was draufsetzen.
Viele Gags, die es einfach in der Art und Weise schon 100-mal gab.
Das kommt dazu.
Also sowas wie, sie gehen los und Paul sagt, oh, wir sind schon so lange unterwegs. Wie weit sind wir denn schon gelaufen? Cut. Oh, sie sind 3 Meter gelaufen.
Ja.
Habe ich drei Meter kommen sehen.
Genau. Also wie gesagt, das ist ja alles irgendwie am Anfang, okay, du nimmst rein, was du kriegen kannst, nimmst jeden Gag mit, ob gut oder nicht. Da will ich nicht zu sehr meckern, aber ich finde eben, wenn wir jetzt schon für die nächste Staffel uns Wünsche ausdenken, dann will ich mehr Witze wirklich über lokale Witze über Deutschland, die halt irgendwie, ich bin ja nicht mal in Deutschland Fan so, aber hier gibt's auf jeden Fall mit Sicherheit Themen, über die man gut, muss mehr geben als Autos. Also das akzeptiere ich nicht. Nicht mal Fußball haben sie drin. Das ist so, die haben einen Biergag und keinen Fußballgag. Wer kennt ihr Deutschland? Ich meine, der argentinische Regisseur und Autor lebt ja in Berlin. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ey, da könnte man allein diese Kioskkultur in Berlin oder die ganzen Crazy-Leute oder das Berghain oder, ne, nix davon. Keine einzige, als wir hättet ihr gar nicht in Berlin gelebt.
Andererseits auch schön, dass es mal nicht um sowas wie Berlin oder irgendwelche Großstädte geht, ne, es ist ja so eine Kleinstadt irgendwo.
Ja, aber so eine Parodie, ich sage jetzt auf so klassische deutsche Probleme, so der BER, einfach irgendwelche Geschichten. Ich erwarte nicht, dass sie Berlin mit reinnehmen, aber wie gesagt, das machen solche Serien ja, Probleme in eine lustige, auf eine lustige Ebene transportieren und dann so ein bisschen lösen auch. Also wir wollen ja quasi die Probleme gelöst haben, auf eine Art, wie wir sagen, ja, das würde funktionieren. Dass es dann keiner macht, ist ja wieder was anderes, aber also, naja, ich finde, die Serie hat eine Chance verdient, wenn man irgendwie reingucken will. Mir hat's nicht gefallen, aber ich gucke die nächste Staffel trotzdem.
Ja.
Weil ich sowas halt irgendwie gerne gucke.
Ja, ich auch. Und deswegen werden wir einfach ganz doll hoffen, dass wir da ein bisschen mehr von dem kriegen, was uns eigentlich an diesem Genre gefällt.
Ja.
Und ich würde mich persönlich auch freuen, wenn ihr uns da draußen mal schreibt über zum Beispiel das Rocket Beans Forum oder als Kommentar hier auf den Podcast-Plattformen oder im Community-Tab beim Kino Plus Kanal. Habt ihr Friedefeld geguckt? Werdet ihr Friedefeld gucken?
Eine Folge sollte man wirklich sich mal angucken und wenn es nur ist, damit man versteht, was uns gefällt oder nicht gefällt. Die erste Folge ist eigentlich perfekt dafür, weil da auch alle Fehler sind, die wir erzählen. Guckt's mal rein. Also wenn ihr jetzt bis hierhin gehört habt, habt ihr ja quasi schon 2 Folgen lang zugehört. Also könnt ihr auch nochmal eine gucken. Einfach um zu wissen, naja, vielleicht auch nur um mitreden zu können und vielleicht auch um zu hoffen, dass wir irgendwann es mal schaffen, irgendwie sowas, so eine Reihe hinzukriegen. Ich würde sagen, es ist nicht ganz verloren. Also es geht schon.
Danke, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit geschenkt habt.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal hierbei bei der Binge. Tschüss.
Tschüss.
Bada Binge. Der Serienpodcast.